Es ist ein gesellschaftliches, riesiges Problem.
Jeder fünfte Mensch über 65 leidet an Diabetes mellitus Typ 2.
Dazu nochmal ca. 2 Millionen, die es noch nicht wissen.
Geringere Bildungsschichten sind viel häufiger von DMT2 betroffen.
100.000 Tote im Jahr. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Wolf on Tour Podcast. Wieder mit One and Only Dr. Patrick Berndt.
Hallo
heute
zusammen.
Haben wir, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges Thema für euch, nämlich das Thema Diabetes. Und ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Ammenmärchen aufzuklären, die man so draußen hört, wie zum Beispiel nur Zucker essen macht Diabetes und so ein Kram. Aber vielleicht mal ein paar Sätze vorneweg, auch wenn ich wieder Ärger kriege, dass die Einleitung zu lange ist, Patrick. Es sind in Deutschland ungefähr 9 Millionen Diabetiker. Dazu nochmal circa 2 Millionen, die es noch nicht wissen, dass sie eigentlich schon Diabetes haben oder ein Prädiabetes. Und wenn wir mal drauf schauen, man stirbt relativ selten direkt am Diabetes. Aber wenn wir auf Deutschland schauen, sind ungefähr 100.000 Tote im Jahr in Verbindung mit Diabetes und Folgeerkrankungen, wo wir gleich näher drauf eingehen, betroffen. Das heißt, es ist ein gesellschaftliches, riesiges Problem oder man könnte auch sagen, eine der großen vier, würde ich sagen, Todesursachen in unserer Gesellschaft und auch in anderen zivilisierten Ländern. Dementsprechend ein Thema, wo wir mal drüber quatschen sollten, Patrick.
Sehe ich genauso. Hochrelevantes Thema.
Mhm. Übrigens bei den 9 Millionen sind nur ein ganz kleiner Prozentsatz Typ 1 Diabetiker. Die ganz, ganz große Zahl sind Typ 2 Diabetiker. Früher hat man dazu Altersdiabetes gesagt, was eigentlich heute falsch ist, weil leider auch sehr viele jüngere Menschen mittlerweile betroffen sind. Und man ist gerade in den USA, glaube ich, dazu übergegangen und hier auch mehr oder weniger das eher so als Lifestyle-Erkrankung als Altersdiabetes zu bezeichnen, ne?
Ja, grundsätzlich zur Unterscheidung, Diabetes mellitus Typ 1 ist im Grunde genommen eine Autoimmunerkrankung, die relativ früh, wenn nicht schon seit Geburt an, existiert. Also es ist mehr oder weniger eigentlich eine angeborene Erkrankung, so kann man es betrachten. Und demgegenüber ist Diabetes mellitus Typ 2 eine erworbene, also eine anerzogene Erkrankung. Und wie du schon richtig sagst, der Lebensstil spielt da halt eben maßgeblich eine Rolle.
Womit wollen wir reinstarten? Wollen wir mal ein bisschen erst auf Ursachen und so eingehen? Und dann später auf die Lösung sozusagen, wie man, was man tun kann, dass man möglichst nicht betroffen ist?
Ja, ich denke, es ist immer eine gute Idee, vielleicht erstmal zu definieren, worum es denn überhaupt beim Diabetes geht. Ja.
Mhm, gerne.
Ja, und wie du schon angesprochen hast, Diabetes und Prädiabetes werden da unterschieden. Vielleicht vorab, wenn wir jetzt in Folge über Diabetes sprechen, dann beziehen wir uns auf Diabetes mellitus Typ 2. Das macht es uns ein bisschen leichter, denn da können wir auch tatsächlich mit unserem Lebensstil oder entsprechenden Lebensstilmodifikationen am meisten dran ändern. Und Diabetes mellitus Typ 2 wird dann oder gilt als diagnostiziert, wenn wir einen chronisch erhöhten Blutzuckerspiegel haben mit einer verschlechterten Glukoseverwertung. Das eine resultiert aus dem anderen. Ja, so, und warum ist es schlecht? Also viele denken beim Blutzucker eher dran, dass es vielleicht schlecht ist, wenn er zu niedrig ist, weil dann wird man ein bisschen zittrig und unkonzentriert und müde. Aber wenn halt eben dauerhaft zu viel Blutzucker, also Glukose im Blut ist, dann entstehen dadurch langfristig eben Komplikationen. Ja? Und da wo diese dauerhaft erhöhten Blutzuckerwerte bereits festgestellt werden, da spricht man vom Prädiabetes. Und wenn die eine gewisse Grenze überschreiten und auch schon Folgeerkrankungen nach sich ziehen, also Schäden nach sich ziehen, dann spricht man eben vom DMT2. Hast du an der Stelle was zu ergänzen?
Nee, ich finde nur spannend daran, ich habe es jetzt nicht genau, doch, ich glaube, ich habe es sogar im Kopf, 125 Millimol oder was, glaube ich, der obere Grenzwert für Prädiabetes und ab 126 hast du dann Diabetes. Also das ist das, was wir nicht vertiefen wollen, aber ja, dass das so an einer einzigen Zahl so festgemacht wird, also ja. Aber nein, nichts hinzuzufügen, was hier Sinn machen würde.
Ja, also gut, ich meine, irgendwo muss man die Grenze für Diagnosekriterien ziehen.
Ja, aber du weißt, was ich meine, ne? Also ja. dieser Übergang ist halt sehr fließend von Prädiabetes zu Diabetes. Oder anders gesagt, ein Prädiabetes hat wahrscheinlich schon ähnliche Risiken, wenn du bei 125 bist, wie bei 126, wie du sagst, irgendwo müssen sie halt eine Grenze machen.
Genau, richtig. Aber vielleicht da auch noch kurz zu den Diagnosekriterien. Es gibt da eigentlich die drei großen, die man da heranzieht. Das ist einmal der sogenannte HbA1c-Wert. Ja, das hat man vielleicht schon mal gehört. Das ist glykiertes Hämoglobin. Also Hämoglobin hat man vielleicht schon mal gehört. Das ist der Anteil an unseren roten Blutkörperchen, die diese rote Farbe verursachen. Also man nennt es auch der rote Blutfarbstoff. Ja. Und warum ist das jetzt relevant? Naja, an diesem Hämoglobin bildet sich irgendwann Zucker, also da kristallisiert Zucker aus, Glucose, wenn im Blut dauerhaft zu viel Glucose da ist. Ja, und das haben wir ja gerade schon besprochen. Darum geht es ja eigentlich bei Diabetes, dass dauerhaft einfach zu viel Blutglucose vorhanden ist. So, und wenn das der Fall ist, dann kann man beobachten, dass sich halt eben langfristig auch mehr von dieser freien Glucose im Blut an das Hämoglobin anlagert und dort kristallisiert. So, und das dauert natürlich eine gewisse Zeit, bis sowas passiert, weshalb der HbA1c-Wert auch als Langzeitblutzuckerwert gilt. Also nichts, was jetzt irgendwie mal gerade akut in die Höhe schießt oder nicht, sondern dieser HbA1c-Wert, der ist maßgeblich dafür aussagekräftig, wie so insgesamt der Lebensstil über mehrere Wochen ist. Das gibt einen Rückschluss über die Ernährungsweise beziehungsweise den Blutglukosespiegel über die letzten 8 bis 12 Wochen. Ja, also da kann man auch nicht sagen, ja, aber mein Blutzuckerspiegel ist heute in der Messung nur so hoch, weil ich heute Morgen Schokocroissant gegessen habe, sondern dann hat man wahrscheinlich schon jeden Tag ein oder mehrere gegessen, wenn der HbA1c-Wert deutlich zu hoch ist. Das ist ein bisschen überspitzt formuliert. Der zweite ist der nüchtern Glukosewert. Das ist, wir hatten es schon öfters besprochen, die Nacht ist eigentlich eine Fastenperiode hinsichtlich der Nahrungsaufnahme. Deshalb isst man morgens im nüchtern Zustand nach einer 8- bis 12-stündigen Fastenperiode, die durch die Nacht bzw. den Schlaf in der Regel erzeugt wird, wie viel Glukose morgens im Blut ist. Und auch da, um so ein paar Marker zu nennen, nüchtern Glucose wäre kleiner 100 Milligramm pro Deziliter oder anders ausgedrückt kleiner 5,6 Millimol pro Liter. Das ist normal und alles darüber ist Prädiabetes. Und dann geht's, wie von dir schon gesagt, über den 126 oder größer gleich 126 Milligramm pro Deziliter oder alternativ größer gleich 7 Millimol pro Liter, dann in den diabetischen Bereich. So, ist also auch ein wichtiger Marker. Und dann, da geht es prinzipiell um die Glukoseverwertung. Das ist dann der Glukosetoleranztest, abgekürzt OGTT2, weil es ein oraler Glukosetoleranztest ist, bei dem der Wert, die Verwertung 2 Stunden nach Einnahme von einer 75 Gramm Glukoselösung gemessen wird. Das heißt, man also kippt.
Muss nüchtern sein, kriegst die, danach wird
gemessen. Genau. Man kriegt halt 75 Gramm Glukose, oral verabreicht, man schluckt die und 2 Stunden später guckt man, wie sich eben der Blutglukosespiegel dadurch verändert hat. Und da gibt es dann auch, ich lese jetzt nicht die ganzen Diagnosekriterien vor, das kann man, glaube ich, ganz gut selbst recherchieren.
Ich hätte, glaube ich, eine Ergänzung, was du vorhin zwar gesagt hast, aber nur so ganz schnell rübergegangen bist. Ich glaube, ganz viele Menschen denken noch, dass Diabetes Typ 2 sozusagen ein Fehlen von Insulin ist. Aber in Wahrheit ist es ja in den allermeisten Fällen eine schlechte Sensitivität der Zellen dem Insulin gegenüber.
Kommt aufs Stadium an,
Wort. Ich aber ja. Gerade ein anderes Wort.
Doch, Sensitivität stimmt.
Dass halt im Endeffekt da viele falsch denken und deshalb denken ja alle, wenn ich Diabetes habe, da denken sehr viele, dass man dann Insulin nehmen muss. Und das macht man heute ja eigentlich fast gar nicht mehr. Also kommen wir nachher bestimmt noch mal kurz zur Medikation. Das ist, glaube ich, schon mal eine wichtige Sache. Das hast du vorhin so im Nebensatz gesagt, dass diese Zellsensibilität abnimmt in irgendeiner Form. Aber das wollte ich noch mal kurz rausstellen.
Ja, weil wenn wir gerade das Thema schon geöffnet haben, dann können wir auch kurz über Insulin, Insulin wäre
Resistenz.
auch nett, aber über Insulin sprechen und wie das überhaupt mit dem Blutzuckerspiegel zusammenhängt. Denn Insulin ist im Grunde genommen sowas wie ein Schlüsselhormon, so wird es nicht despektierlich
Literatur.
gemeint, Laiensprache häufig bezeichnet, weil es das genau halt eben beschreibt, was es macht. Insulin sorgt dafür, dass Nahrungsbestandteile, also die Mikronährstoffe und andere Nährstoffe, aus dem Blut in unsere Zellen hinein diffundieren können. Ja, also es schließt quasi die Zellwände auf, damit das da reinkommt. Denn Glucose wird ja innerhalb der Zelle, zum Beispiel Muskelzelle, bei Aktivität verstoffwechselt. Dazu muss es irgendwie da reinkommen. So, wenn jetzt dauerhaft zu viel Glucose da ist, weil wir uns zu wenig bewegen und zu viel Kohlenhydrate, zu viel Glucose eben zuführen, dann macht unsere Pankreas, die Bauchspeicheldrüse, erstmal Folgendes: Sie produziert mehr Insulin. Ja? Genauer gesagt in den Langerhanschen Inseln der Beta-Zellen. So. Dort wird das produziert, also die Produktionsrate geht dann hoch und wenn chronisch, also über mehr oder weniger den ganzen Tag zu viel Blutglucose da ist, muss unsere Pankreas auch dauerhaft mehr Insulin bereitstellen. Und dadurch kann man das eine ganze Weile eigentlich kompensieren. Aber irgendwann ist durch diese permanente Überverfügbarkeit von Glucose und der damit verbundenen Überverfügbarkeit von Insulin, zu beobachten, dass die Insulinrezeptoren an den Zellen, an denen das Insulin andockt und die Zellwände aufschließt, dass diese Rezeptoren irgendwann desensibilisieren. Die reagieren nicht mehr so. Und dann hat man im Grunde genommen schon eine Insulinsensibilitätsstörung, was ja auch mit eben Entschuldigung, mit dem Diabetes mellitus Typ 2 einhergeht. Und jetzt hast du vorhin Insulinmangel gesagt. Und das ist ganz spannend, weil es gibt da zwei Arten, die man eigentlich differenzieren muss. Und das ist einmal der relative Insulinmangel und der absolute Insulinmangel. Wenn man also auf der Zellseite einmal die Insulinsensitivität oder Sensibilität, die herabgesetzt wird. So, und jetzt produziert unsere Pankreas aber eigentlich ja genug Insulin, um die vorhandene Menge Glucose aus dem Blut in die Zellen reinzuschaffen. Jetzt reicht aber halt eben diese vorhandene Menge Insulin aufgrund der Sensibilitätsstörung der Zellen, also der Insulinrezeptoren an den Zellen, nicht mehr aus, um die da reinzuschaffen. Das heißt, wir haben eigentlich genug Insulin produziert, aber es reicht nicht aus, um die gewünschte Wirkung an der Zellwand zu entfalten. Dann spricht man von einer relativen Insulin, von einem relativen Insulinmangel. So, und wenn das jetzt dauerhaft der Fall ist, dann versucht unser Pankreas eigentlich von Tag zu Tag über lange Zeit das Ganze zu kompensieren, indem immer noch mehr Insulin produziert wird. Und irgendwann stößt halt eben auch so eine Bauchspeicheldrüse mal an ihre Leistungsgrenzen und dann kann nicht noch mehr Insulin produziert werden. Und darüber hinaus erleiden durch diese Überproduktion, diese chronische Überproduktion, auch diese genannten Langerhanschen Inseln, Beta-Zellen und so weiter Schaden, sodass dann die Bildungsrate für Insulin auch wieder sinkt. Das heißt, wir schrauben nach und nach die Insulin-Desensibilität, schrauben wir, Entschuldigung, Insulinsensibilität unserer Muskelzellen schrauben wir nach unten und parallel dazu die Insulinproduktion nach oben bis zu dem Punkt, wo es dann halt wirklich mehr oder minder irreversibel ist, wo dann die Bauchspeicheldrüse hinsichtlich Insulinproduktion einfach ihre Leistungsfähigkeit verliert. Und dann haben wir das Schlechteste aus beiden Welten, nämlich eine ganz miserable Sensibilität an der Muskelzelle und wir können nicht mehr viel Insulin produzieren. Und da sind wir an dem Punkt, wo wir dann zu einem absoluten Insulinmangel kommen. Das war jetzt recht ausführlich, aber ich glaube, das ist auch gut zu verstehen, wie es denn überhaupt nachträglich zu diesen ganzen Komplikationen kommt. Ja? Bauchspeicheldrüsenprobleme, dann auch dauerhaft erhöhte Blutglucose hatten wir ohnehin, aber wir haben einfach auch eine gestörte Insulinsensibilität. Und wenn man jetzt von außen, wenn man insulinpflichtiger Diabetiker ist, wenn man dann also von außen Insulin injiziert, dann geht das Spiel im Grunde genommen weiter, beziehungsweise es ist eigentlich auch mehr oder minder die letzte Möglichkeit, überhaupt noch die Glucose aus dem Blut zu schaffen.
Sehr gut. Was man, glaube ich, an der Stelle den Leuten mal sagen kann, soll, darf, dass man von Insulin nicht, also von Insulin, von Diabetes nichts merkt. Also, dass du keine Schmerzen, irgendwelche Empfindungen, sonst irgendwas hast. Also, es ist eine sehr leise Erkrankung. Also an der Stelle schon mal der Tipp an alle, dass man das einfach mal in einem Blutbild oder in einer Untersuchung, wie es der Patrick vorhin beschrieben hat, nüchtern morgens zum Arzt, Lösung nehmen, wieder testen und so weiter, dass man das einfach sich mal gönnt. Ab einem bestimmten Alter oder ab bestimmten Risikofaktoren sich das mal anzuschauen, weil eben diese 2 Millionen Menschen, die da draußen rumlaufen, uns nicht wissen, dass natürlich Thema Folgeerkrankungen echt ein Thema ist, wenn du lange damit rumläufst und es nicht entdeckt wird. Vielleicht schauen wir uns einmal die Folgeerkrankungen an. Also
absolut.
Die großen Gruppen, die halt extrem stark bedingt werden, fallen mir als erstes ein, alle Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also alles, was mit Herz zu tun hat, alles, was Richtung Gefäßsystem, also auch Schlaganfälle. Was habe ich vergessen, Patrick? Was kommt noch dazu?
Ja, sonstige Stenosen von Gefäßen.
Genau, also alles, was halt mit Gefäßen zu tun hat, was dann wieder und zum Herz führt.
Neurologische Komplikationen.
Genau. Genau, da hast du natürlich die Polyneuropathien und sowas, also die Gefühlslosigkeit in den Extremitäten, dass also die Missempfindungen immer zunehmen und so weiter, so eine Nebenerscheinung. Aber die Sachen, die dich halt nachher, ja, wo du Gefahr läufst, unter die Erde zu kommen, sind eben gerade die Herz-Kreislauf-Geschichten. Augen sind oft betroffen. Ne? Wenn Leute lange unentdeckt mit Diabetes rumlaufen, wird die Sehkraft schlechter bis hin zu Erblinden. Das sind so die Sachen, die mir gerade mal spontan einfallen, die halt leider zum Diabetes dazugehören. Ne?
Absolut. Generell neurodegenerative Erkrankungen sind dann vielleicht auch noch ein Thema, aber ich würde es gern erstmal so ein bisschen ursächlich betrachten, warum passiert es überhaupt? Wir haben ja vorhin schon gesagt, dass an diesem Hämoglobin überverfügbare Glucose im Blut irgendwann dann auskristallisiert und sich dort absetzt. Das passiert logischerweise halt eben nicht nur an dem Hämoglobin, sondern auch an anderen Stellen, also an den Gefäßinnenwänden. Und damit wird unter anderem, gibt es noch andere plaquebildende Stoffe im Blut, wenn die überverfügbar sind, dass das begünstigt. Aber auch der Zucker sorgt eben dafür, dass halt atherosklerotische Prozesse stattfinden. Also Prozesse, bei denen sich irgendwelche Stoffe, in dem Falle eben auch Zucker, also Glucose, an den Gefäßinnenwänden ablagert und damit das Durchflussvolumen verringert, bis es eventuell irgendwann zu einer Stenose, also zu einer, ich nenne es mal Verstopfung des Gefäßes kommt. Und je nachdem, wo das Gefäß sitzt, in der Regel sind eben die kleinsten Gefäße, die Kapillargefäße, in der Körperperipherie, also in den äußersten Extremitäten, sind als erstes betroffen. Dann kommt es dort unter Umständen tatsächlich sogar zu Gewebeabsterben, zu sogenannten Nekrosen. Und wer sich schon mal mit Diabetes auseinandergesetzt hat, der kennt eventuell den diabetischen Fuß. Und das ist im Grunde genommen, er wird begünstigt durch dreierlei. Erstens, wir haben eine verschlechterte Durchblutung. Zweitens, wir haben in dem noch durchbluteten Gewebe ein Übervorkommen von Glucose, wobei jeder weiß oder jeder wissen sollte, besser gesagt, dass Zucker Nährboden für Keime ist, für Bakterien und Viren. Und dann kombiniert mit einer neurologischen Problematik, dass nämlich aufgrund dieser Zuckerüberverfügbarkeit eben auch Nerven degenerieren. Auch eben wieder wie bei den Kapillaren. in den äußersten Enden der Extremitäten. Wenn man sich das jetzt mal so auf den Fuß überträgt, dann hat man dort aufgrund der Nervendegeneration ein ganz schlechtes Schmerzempfinden. In der Regel stoßen sich die Leute in den Fuß und haben dann dort ein Hämatom oder sogar eine offene Wunde und merken das nicht mal, weil sie dort nichts mehr spüren. Zweitens ist das Gewebe dort ohnehin schon schlecht durchblutet und drittens, das, was noch durchblutet wird, hat Blut mit einem hohen Glukoseanteil, was eben idealer Nährboden für alles ist, was von außen durch Wunden in den Körper eindringen kann. Und dann kann sich sowas entzünden, es heilt nicht mehr richtig ab und das Ganze wird dann eben nekrotisch. Also wer Lust auf eine schlaflose Nacht hat oder auf Splatter-Movies steht, darf gerne mal nekrotischer Fuß oder diabetischer Fuß googeln. Dann sieht man das sehr eindrücklich, was da passiert. Und das ist auch, glaube ich, eine ganz gute Warnung und Mahnung gleichermaßen, dass man es eben gar nicht so weit kommen lässt.
Thema nicht so weit kommen lassen. Was sind denn so die Haupt-Lifestyle-Komponenten? Du hast schon gesagt, Bewegungsmangel, nicht trainieren. Was sind so die Hauptursachen, warum ich einen Diabetes Typ 2 entwickle?
Eigentlich chronische Energieüberverfügbarkeit durch Ernährung. Also ich esse dauerhaft viel zu viel und dann noch das Falsche dazu. Wobei alleine schon das dauerhafte zu viel Essen.
Gerade noch mal ganz kurz unterstreichen, weil ich glaube, das ist echt so ein Riesenthema, dass ganz, ganz viele draußen denken, es ist eben zu viel Zuckeressen zum Beispiel für sich alleine. Also ja, kommt erschwerend dazu, wenn du nur Junkfood isst und nur Zucker, aber das Wichtigste überhaupt, da ist man sich mittlerweile wirklich sehr einig, wenn man so auf egal was schaut, dass eben dieser dauernde Kalorienüberschuss in der täglichen Ernährung entscheidender ist als jetzt irgendein besonderes Lebensmittel, was du isst oder nicht isst. Das ist mir nochmal ganz, ganz wichtig zu sagen. Und ich kenne da nur uralte Statistiken. Ich weiß nicht, ob du neuere kennst, aber ich glaube von 2016 oder so gab es Untersuchungen, wo du gesehen hast, dass halt eben Bedarf und durchschnittliche Kalorienzufuhr der Deutschen, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber irgendwie, die sind von so einem Bedarf ausgegangen von einem Durchschnitt 2200, also Männer und Frauen zusammengeworfen irgendwie. Und wir waren auf jeden Fall bei über 3000 Kalorien, durchschnittliche Kalorienaufnahme gleichzeitig. Also das ist halt ein gesellschaftliches Problem, dass wir alle mehr essen, als wir brauchen. Also alle ist immer falsch generalisieren. Der große Teil von uns isst mehr, als wir brauchen. Und das ist einer der Hauptgründe, warum so viele Menschen Diabetes entwickeln. Richtig? Oder würdest du
absolut sprechen? Nee, absolut. Und nicht nur das dauerhafte zu viel Essen, sondern auch das lange zu viel gegessen haben, also die Fettleibigkeit, spielt da halt eben auch mit rein. Das Thema will ich an der Stelle jetzt aber nicht nochmal öffnen. Wen interessiert, wie die Körperfettmasse oder der Körperfettanteil Einfluss darauf nimmt, wie unser Energiehaushalt auch beeinflusst wird, der kann gerne in die letzte Folge dazu nochmal reinhören. Das sparen wir uns an der Stelle.
Ja.
Genau. Ja, drehen wir das Spiel mal um. Also, was kann man denn tun, um eventuell eine Prädiabetes abzuwenden oder auch wenn man schon Diabetes hat, um halt eben die Symptome sehr positiv zu beeinflussen? Und auch vielleicht kleiner Disclaimer vorab. Alles, was wir jetzt sagen, ist natürlich nicht zu ersetzen mit einer ärztlichen Diagnose und einer entsprechenden ärztlichen Beratung. Aber ob man jetzt diese ärztliche Beratung erhält oder nicht, das, was wir gleich empfehlen, hilft, glaube ich, allen mit diagnostiziertem und nicht diagnostiziertem Diabetes oder Prädiabetes oder allen, die halt einfach gesund bleiben wollen. Denn erstmal ist vielleicht ganz sinnvoll, die Ursache zur Entstehung dieses Diabetes mal aus der Welt zu schaffen. Und es ist in allen Fällen eigentlich immer eine Überverfügbarkeit von Energie. Und jetzt werden vielleicht ein paar Leute auch Menschen kennen, die eigentlich relativ schlank aussehen, aber trotzdem Diabetes Typ 2 haben. Ja, da geht's dann eher drum, dass die zwar nicht super viel mehr essen, als sie benötigen, aber dann sehr viel vom Falschen. Also das gibt's natürlich auch. Ja. Heißt, wir müssen nicht nur drauf gucken, wie viel essen wir, also wie viel Energie führen wir zu, sondern was essen wir? Ist der Proteinanteil hoch genug? Ist der Ballaststoffanteil hoch genug? Sind gesunde Fette dabei? Und habe ich zumindest ungefähr im Blick, wie viel Kohlenhydrate ich tatsächlich zuführen muss, um über den Tag leistungsfähig zu sein? Oder esse ich einfach hauptsächlich Kohlenhydrate, weil es mir gut schmeckt?
Ich meine, da haben wir auch schon frühere Folgen gemacht, ohne das so sehr auszuweiten, aber erinnere dich an die Folge mit dem Thema Eiweiß und dem typischen Eiweißmangel in der Gesellschaft. Also wenn wir da drauf gucken, dann haben eben bei der Makroverteilung sehr, sehr viele Menschen eben wahnsinnig viel Kohlenhydrate durch halt Junkfood, sehr, sehr viele nicht besonders gute Fette, Transfette und so weiter und sehr wenig Eiweiß im Verhältnis, ne? Und ja, das begünstigt natürlich Diabetes auch, ne? Diese schlechte Makronährstoffverteilung, ja, und auch schlechte Mikronährstoffaufteilung.
Und was an der Stelle vielleicht noch so interessant als Ergänzung ist, ist, dass viele Leute Insulin nur auf dem Schirm haben, wenn es darum geht, Glucose aus dem Blut zu schaffen. Aber genauso würde jetzt zum Beispiel eine Überverfügbarkeit an Aminosäuren oder Fettsäuren im Blut dafür sorgen, dass mehr Insulin produziert wird. Mhm. Und das ist eigentlich jetzt biochemisch betrachtet die Begründung dafür, weshalb eine generelle Nahrungs- oder Energie-Nährstoff-Überverfügbarkeit auch immer zu einem Anstieg von Insulin führt. Auch wenn es halt bei einem maßgeblichen Anteil von Glucose, also von Kohlenhydraten in der Ernährung, einen noch schlimmeren Effekt hat. Ja. Was vielleicht auch noch interessant ist, das ist eine Begleiterkrankung, die auch aus Gründen der chronischen Nahrungsüberverfügbarkeit in den letzten Jahrzehnten auch immer häufiger wird und von denen immer mehr Menschen hören, die sogenannte NAFLD. Die Non-Alcoholic Fat Liver Disease oder die sogenannte nicht-alkoholische Fettleber.
Ich hätte einfach Fettleber gesagt, dann müsste ich ja, wovon du redest.
Ja, aber ich sage deshalb explizit die nicht-alkoholische, weil das halt oft als so eine Trinkerkrankheit bezeichnet wurde oder angesehen wurde. Und das gibt's halt eben auch als Folgeerkrankung von wieder chronischer Energieüberverfügbarkeit. Warum? Wenn ich chronisch sehr viel Energie zuführe, ist jetzt mal wurscht egal aus welchen Makronährstoffen, aber dauerhaft immer viel zu viel und diese Energie nicht verwerte, dann verbleibt eben, wie gesagt, zu viel Glucose im Blut, Insulin wird produziert, kann aber irgendwann seine Wirkung nicht mehr entfalten und so, also alles, was ich vorhin erklärt habe. Und diese Überverfügbarkeit von Insulin, also hohe Insulinkonzentration über lange Zeit im Blut, sorgen auch dafür, dass die Glucose, in dem Falle, weil es gespeicherte Glucose ist, die Glykogenreservoirs in der Leber unangetastet bleiben. Ja, wissen vielleicht auch viele nicht, aber wir haben ein relativ großes Energiedepot in Form von Leberglykogen. Also in der Leber gebundene Glucose. So, und wenn da jetzt quasi die Speicher nie geleert werden, sondern immer nur versucht wird, noch mehr in dieses Speichermedium reinzupressen, dann verfettet irgendwann die Leber. Und dann kann die auch irgendwann halt ihre Funktion nicht mehr richtig ausführen. Und jeder hat, glaube ich, schon mal gehört, wie problematisch das eben ist, wenn es in der Leber zu Komplikationen kommt. Also weitere Folgeerkrankungen, die man auf dem Schirm haben sollte, hat auch mit Insulin zu tun. Weil Insulin eben die Freisetzung dieser Glucose aus dem Leberglykogen hemmt. Mhm. Ja, genau. Auch noch auf die Körperfettakkumulation, also das Zunehmen bzw. das Dickwerden bezogen. Insulin hat auch eine schützende Wirkung auf die Fettzellen. Das heißt, unsere Fettzellen, die haben die Eigenschaft, dass wenn Insulin vorhanden ist in der entsprechenden Konzentration im Blut, dass dann nicht nur zum Beispiel die Energiedepots in der Leber vor Abbau geschützt werden, sondern auch die Energiedepots in unseren Fettzellen. Das heißt, dort gar keine Fettsäuren mehr ausgelagert werden, weil durch das Vorhandensein von Insulin diese Zellen die Botschaft bekommen, wir haben gerade im Blut eine Energieüberverfügbarkeit, ihr dürft jetzt nicht noch zusätzlich etwas auslagern. Und das führt logischerweise dann eben auch dazu, dass die Fettzellen geschützt werden. Das ist jetzt erstmal in der Formulierung positiv konnotiert, in der Wirkung aber sehr negativ, weil das bedeutet, dass unsere Fettzellen nicht kleiner werden, sondern in der Regel halt eben eher größer.
Wobei ich da ein bisschen einhaken möchte, die Wirkung von Insulin im Bereich von Diäten und so weiter teilweise auch überbewertet wurde, ne? Also dass man dann gedacht hat, man muss unbedingt die Insulinausschüttung auf ein Minimum oder Null reduzieren, dass man überhaupt abnehmen kann und so, das stimmt ja auch nicht. Also wenn ich im Kaloriendefizit bin und trotzdem hin und wieder Insulinspitzen habe, weil ich einen Whey-Shake trinke oder was auch immer mache, dann werde ich trotzdem abnehmen. Ne? Also das ist vielleicht nochmal ein ganz wichtiger kleiner Hinweis, auch wenn das heute nicht unser Thema ist.
Gute Ergänzung. Kommen wir zur Aktivität.
Ja, also Training vor allem, glaube ich, ist wichtig. Mal. Ja. Das sind ja wirklich die großen Faktoren. Ne?
Also grundsätzlich muss man sehen, diese Überverfügbarkeit. Ich formuliere es mal anders. Eine zu hohe Blutglukosekonzentration, die resultiert ja unter anderem auch dadurch, dass nicht genügend Zellen da sind, die Glukose aufnehmen könnten. Das bedeutet, wenn ich sehr viel Muskelmasse besitze, dann besitze ich sehr viele Zellen, die Glukose in sich als Muskelglykogen speichern können. Besitze ich wenig Muskelmasse, kann also auch weniger Zellmasse eine kurzfristig erhöhte Blutglukosekonzentration abpuffern. Das ist schon mal ein entscheidender Vorteil von mehr Muskelmasse, auch wenn man sie gerade nicht bewegt. Mhm. Deshalb sage ich es, ja, weil es geht nicht nur darum, dass Muskelmasse mehr Glukose auch verstoffwechselt, also mehr verbrennt, sondern dass grundsätzlich unsere Pufferkapazität für Blutglukosespitzen durch mehr Muskelmasse immer größer ist.
Ganz kurzer Hinweis am Rande hier, für alle nochmal, wenn ihr nicht trainiert, verliert ihr ab dem 30. Lebensjahr ungefähr 0,5 bis 1% eurer Muskeln jedes Jahr. Das heißt, wenn dann jemand 50, 60 Jahre alt ist, nie trainiert hat, dann fehlt da eine ganze Menge Fleisch, was keinen Zucker mehr aufnehmen kann aus dem Blut. Als kleine Randnotiz hier.
Und also dazu habe ich...
Muskelmasse ist King an der Stelle.
Ja, wirklich sehr gut, gibt einen sehr engen Zusammenhang mit der Sarkopenie. Und um das zu untermauern, habe ich dazu ein paar Zahlen mitgebracht. Die sind vom RKI. Das ist eine Altersstatistik, also eine Alterskohortenstatistik zu DMT2.
Also RKI war diese Institution, die vor Corona alle glaubwürdig fanden. Also
auf das Thema gehen wir jetzt nicht näher ein. So, hat auch mit Diabetes nichts zu tun.
Hat direkt keine Reichweite mehr. Oskar, bitte schneiden.
aber zu den Zahlen. Wir haben eine Altersgruppe von 18 bis 44 Jahren mit einer Prävalenz von dem DMT2 im Mittel von 3,1%. 3,1% zwischen 18 und 44 Jahren haben Diabetes mellitus Typ 2. Die nächst höhere Alterskohorte wäre von 45 bis 64 Jahre. Dort hat sich dieser Wert bereits verdreifacht. Dort sind wir schon bei im Durchschnitt 9,8%. Mhm. Und die nächst höhere Kohorte, 65 bis 79 Jahre, hat über 20,9% im Mittel, also je nach Zahlenauslegung knapp 22% Anteil an Diabetikern. Das heißt, in der Gruppe, in der die Sarkopenie auch logischerweise am stärksten ist, hat eigentlich jeder fünfte Mensch, man muss das mal so ausdrücken, jeder fünfte Mensch über 65 leidet laut dieser Statistik an Diabetes mellitus Typ 2. Keine Prädiabetes mehr. Mhm. Die kommen ja noch dazu.
Die kommen noch on top.
Und die Dunkelziffer, also nicht diagnostizierter Diabetes mellitus Typ 2, kommt auch noch on top. Also ich denke, realistisch betrachtet können wir wirklich davon ausgehen, dass jede dritte bis vierte Person, das ist jetzt nur eine Schätzung von mir, ja, subjektiv, aber wir können, glaube ich, davon ausgehen, dass jede dritte bis vierte Person über 65 Jahren einen gestörten Glukosestoffwechsel hat, entweder in Form von Prädiabetes oder Diabetes Typ 2. Mhm. So, auch da nochmal als Untermauerung des Ausspruchs, dass Training nicht verhandelbar ist. Vor allem nicht im Alter. Das ist echt wichtig.
Ja, vor allem kommt ja hier jetzt noch on top dazu. Also du hast gerade richtig gesagt, wenn dir Muskelmasse fehlt und selbst wenn wir jetzt nicht davon sprechen, wird die benutzt oder nicht. Wobei, wenn sie nicht benutzt wird, wird sie weniger. Das widerspricht sich ja schon selbst ein bisschen.
Ja.
Also schon im Ruhezustand verlangt mehr Muskulatur nach mehr Glykogen, hat mehr Glykogenspeicher, die gefüllt werden wollen. Aber noch krasser wird es ja jetzt, wenn wir halt mehr Muskulatur auch noch benutzen im Sinne von Training. Also sprich die Glykogenspeicher leeren durch Belastung, durch Beanspruchung und dann wieder im Nachgang sozusagen diese Glykogenspeicher gefüllt werden müssen. Das heißt, habe ich eine gute Muskulatur, benutze die auch noch adäquat mit einem regelmäßigen Training. Meines Wissens, ich habe es jetzt nicht mehr recherchiert, aber ich glaube, du hast 48 Stunden nach einem Muskeltraining einen besseren Blutzuckerspiegel, weil eben die Glykogenspeicher bzw. die Muskulatur versucht, die Glykogenspeicher wieder zu füllen und damit aus dem Blut sozusagen Zucker rauszieht. Und
ja,
das sind halt krasse Hebel, die halt wirklich helfen, den Blutzuckerspiegel zu regulieren.
Ja, ist absolut korrekt. Also man hat, wie du sagst, 36 bis 48 Stunden nach einer anstrengenden Krafttrainingseinheit einen blutzuckerregulierenden Effekt. Das beschränkt sich nicht nur auf die Stunde oder halbe Stunde, in der man vielleicht trainiert, sondern man hat dann mehr oder minder 2 Tage lang was davon. Das heißt, man tut schon sehr, sehr viel für seine Blutzuckerregulation, wenn man sich alle 2 Tage einmal für eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde mal richtig anstrengt. Vor allem durch Krafttraining. Da kommen jetzt noch ein paar andere Faktoren dazu, weil körperliche Aktivität verbraucht ja auch Energie, aber man hat halt eben weniger Reparaturprozesse hinterher, die noch Energie verbrauchen. Man hat generell weniger Regenerationsbedarf nach einem Spaziergang als nach einer Krafttrainingseinheit, weshalb da die Zeiten logischerweise auch unterschiedlich.
Halt noch mal, ne?
Genau, und man baut halt durchs Spazierengehen, außer man ist wirklich am absoluten Leistungsminimum angekommen. Man baut durch Spazierengehen in der Regel keine Muskulatur auf. Wenn doch, macht euch grundsätzlich mal Gedanken. Was vielleicht dann auch noch ganz spannend ist in diesem ganzen Insulinkontext ist, dass es Mittel und Wege gibt, eigentlich sind es biochemische Prozesse in unserem Körper, die unabhängig von Insulin Glukose in unsere Zellen aufnehmen kann. Und man spricht da, um den ganzen Prozess einmal zu beschreiben, von einer insulinunabhängigen Glukoseaufnahme. Und die tritt insbesondere während und nach anstrengenden, also intensiven körperlichen Aktivitäten, sprich Training, auf. Und zwar über den sogenannten GLUT4-Transporter. Der GLUT4-Transporter ist nämlich quasi ein so eine Art Mangelsensor innerhalb der Zelle, der feststellt, wie viel gebundenes Glykogen noch da ist, beziehungsweise wie viel Glukose gerade umgesetzt wird, metabolisch. Und unabhängig davon, ob wir jetzt gerade von außen erhöhte Insulinspiegel haben, weil wir gerade gegessen haben oder weil generell ein zu hoher Blutglukosewechsel da ist, und unabhängig davon, wie sensibel unsere Muskelzelle, also die Rezeptoren auf das Vorhandensein von diesem Insulin reagieren, sagt dieser GLUT4-Transporter, gelinde gesagt, einfach, hey, in meiner Zelle ist zu wenig Glykogen, weil ich zu viel verbraucht habe, also mache ich jetzt die Tore auf, egal ob Insulin da ist und wirkt oder nicht. Und das ist das Spannende. Also wenn wir innerhalb der Muskelzellen oder generell, wenn wir innerhalb von Zellen, körpereigenen Zellen, Glykogen oder Glukose direkt verstoffwechseln, dann gibt es Mechanismen, die die Zellwände auch unabhängig von Insulin aufschließen, damit die Glukose aus dem Blut in die Zellen nachfließen können. Und darüber hat auch intensive körperliche Aktivität einen großen Hebel auf die Blutzuckerregulation. Und jetzt stell dir mal vor, wenn du jetzt zum Beispiel spazieren gehst, welches energiereiche Substrat verstoffwechselst du denn dann maßgeblich? Keine Glucose, keine Glykogene, sondern da sind wir im absolut aeroben Bereich, aerob-lipolytischen Bereich. Das heißt, unser Körper versucht dann aus Effizienzgründen hauptsächlich Fettsäuren zu verstoffwechseln. Das heißt, durch ein gemächliches Schlendern durch den Wald tut man sich zwar und seiner Seele und seinem Körper generell was Gesundes, was Gutes, aber es hat halt auf die intramuskulären Glykogenspeicher den zu vernachlässigenden Effekt. Das heißt, wenn wir diese muskeleigenen Glucose, sprich Glykogenspeicher, gut leeren wollen, dann brauchen wir eine gewisse Intensität. Und wir sind wieder beim Training. Ja? Mhm. Nicht nur körperliche Aktivität, sondern Training.
Wobei sich das ja schon über die Intensität arg ändert. Ne? Also wenn wir jetzt mal spazieren gehen zum kardiovaskulären Training dazu zählen, wenn das intensiver wird, dann ist ja der Effekt fast, also jeder weiß, der mir zuhört, ich bin immer eher pro Muskeltraining und dann kommt für mich das kardiovaskuläre Training. Am besten natürlich, man macht beides und das bestätigt sich wieder ganz krass beim Thema Diabetes. Da sind nämlich, habe ich extra nur nachgelesen, weil es mich selber interessiert hat, beide Interventionen, nenne ich es mal, also ein vernünftiges Muskeltraining, Krafttraining und ein gutes kardiovaskuläres Training, also ein HIIT oder auch Steady State, aber ein bisschen höherer Pulsbereich als Spazierengehen, ähnlich gut in dem Verhindern von Diabetes Typ 2 und am besten ist halt, wenn du beides kombinierst. Ne?
Ja.
Da habe ich tatsächlich nochmal reingelesen. Beides liegt zwischen 30% und 40% weniger Risiko an Diabetes zu erkranken, wenn meine Quellen da jetzt stimmen, weil das hat mich vorhin nochmal interessiert, wie diese beiden Trainingseinheiten im Vergleich sind zum Diabetes. Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass aus den Gründen, die du gerade schön erklärt hast, das Muskeltraining nochmal deutlich überlegener ist, aber tatsächlich ist das Ausdauertraining auch sehr, sehr gut, um das zu verhindern. Allerdings würde ich jetzt ergänzen zu dem, was du gerade gesagt hast, dass eben Muskelmasse ein entscheidender Faktor ist, um nachhaltig gesund zu bleiben und nicht an Diabetes zu erkranken. Und du wirst auch mit einem Marathontraining oder sonstigem, nur reinem Ausdauertraining deine Muskulatur nicht aufbauen und nicht erhalten bis ins hohe Alter. Ne? Das ist eine kleine Einschränkung, die ich hier geben würde. Ich zwar so jetzt in der Recherche nicht gefunden habe, aber das sagt einem eigentlich der Menschenverstand.
Ja, um es nochmal zu konkretisieren, was ich vorhin gesagt habe, das hat sich natürlich nur darauf bezogen, ob diese GLUT4-Transporter anspringen, also ob diese insulinunabhängige Glukoseaufnahme in die Zelle stattfindet.
Ja, ich meinte tatsächlich gar nicht das, sondern die, du hast halt damit angefangen, ja, dass die Muskelmasse selbst in Ruhe halt ein Schutz ist sozusagen. Ne? Ja. Darauf wollte ich nochmal hinaus und du wirst halt keine schützende Muskelmasse aufbauen über nur Laufen gehen zum Beispiel.
Das okay, ja. Darum okay, dann habe ich dich falsch verstanden.
Gar nicht um diesen GLUT4-Mechanismus, weil ich glaube, der ist tatsächlich auch, würde ich jetzt sagen, also ich kenne mich mit dem überhaupt nicht aus, höre ich heute zum ersten Mal von dir. Also ich habe schon mal gehört, dieses GLUT4, aber diesen wirklichen Prozess, dass das unabhängig von Insulin ist und so, habe ich heute zum ersten Mal gehört. Aber das hast du wahrscheinlich bei intensivem Ausdauertraining auch, oder? Diesen Mechanismus.
Ja, und da wollte ich nur eine kurze...
Um die Muskelmasse.
Ja, ich wollte nur eine kurze pragmatische Hilfestellung geben für Ausdauertraining. Weil man kann das relativ simpel feststellen, ob man sich jetzt im rein aeroben Training befindet, wo man mehr oder minder sogenanntes Fettstoffwechseltraining macht, weil man halt maßgeblich eben Fettsäuren verstoffwechselt. Und zwar ist das jedes Tempo bei Ausdaueraktivitäten, bei dem man sich noch relativ entspannt unterhalten kann. Ja, also wenn man alle zwei Sätze mal unterbrechen muss, um mal tief Luft zu holen und dann aber weiterreden kann, dann ist das sicherlich nichts, wo diese besprochenen Effekte jetzt gerade zutage treten. Und umgekehrt ist der pragmatische Hinweis oder meine Empfehlung fürs Ausdauertraining, alles, was dazu führt, dass ich richtig außer Atem bin.
Intervalle magst du ja immer gern. Ne?
Intervalle mag ich sehr gern, auch wenn ich da als Masochist verschrien werde, weil ich die ganz gerne mag. Aber auch jegliche Dauermethoden, die halt irgendwo zumindest in der Nähe der anaeroben Schwelle sind. Also dort, wo dann nach dem Laufen auch schon die Beine vielleicht mal ein bisschen brennen oder wo man zumindest halt eben schon nach ein paar Minuten gut außer Atem ist. Also nicht außer Atem, aber schwer atmen muss. Ja. So, und diese Tätigkeiten, die sind halt eben besser dazu geeignet, die Blutglucose direkt zu regulieren als lockeres Spazieren. Was aber beim Thema Spazieren auch ein echt guter Hebel ist, ist nach dem Essen direkt zu spazieren. Weil da hat man interessante Erkenntnisse beobachtet oder interessante Beobachtungen gemacht, dass wenn man unmittelbar nach der Nahrungsaufnahme auch und insbesondere wenn man halt eben kohlenhydratreiche Nahrung zu sich genommen hat, wenn man dann 10 Minuten spazieren geht, dann hat das einen echt hübschen Effekt auf die sogenannte postprandiale Glukoseaufnahme. Also postprandial heißt nach dem Essen. Übersetzt heißt das, wenn ich, Entschuldigung, wenn ich also nach dem Essen direkt spazieren gehe. Dann hat das
Klasse.
einen viel, ja, dafür bezahlst du mich, dann hast du einen viel geringeren negativen Effekt auf deinen Blutzuckerspiegel, unabhängig davon, was du gegessen hast. Also auch für diejenigen, die sich
Der
da,
gute alte Verdauungsspaziergang, ne?
genau, die sich da was
Zeigt sich
Gutes
immer
tun
wieder,
sollen.
dass die, dass oft so alte, sehr alte, bekannte Dinge gar nicht so dumm sind.
Nee, absolut nicht. Und sind wir mal ehrlich, jetzt mal abgesehen vom Blutglukosespiegel, ein paar zusätzliche Schritte, idealerweise an der frischen Luft oder draußen vielleicht im Wald, die tun ja noch auf ganz anderen Ebenen gut. Und nicht nur was jetzt eben Prädiabetes, Diabetes und Blutzuckerregulation angeht. Also deshalb würde ich da alle dazu motivieren, das mal auszuprobieren.
Patrick, was mich an der Stelle noch interessiert, ich weiß nicht, ob du dazu was sagen kannst, was weißt. Wir sprechen ja öfter mal darüber, dass eigentlich, wenn wir jetzt davon reden, Muskelaufbau bzw. Muskelerhalt, haben wir einmal ja eine Folge gemacht, was ist so der Minimalaufwand, den ich brauche. Und man kann ja so zusammenfassen, wenn man nah am Muskelversagen trainiert, also sehr intensiv oder anstrengend, wie du es immer nennst, dann reicht ja einmal die Woche pro Muskelgruppe schon, um einigermaßen einen Erhalt hinzukriegen. Und zweimal die Woche reicht schon für einen leichten Muskelaufbau, sage ich jetzt mal. Wenn man so von minimal, also ich glaube, 2 Sätze pro Muskelgruppe nah am Muskelversagen pro Woche sind so das Minimum, wo was muskelaufbaumäßig passiert, wenn man auf die Datenlage schaut. Wie oft würde es denn Sinn machen, wenn wir jetzt diesen Effekt auf die Zelle von besser Glykogen aufnehmen und Zucker besser aus dem Blutkreislauf rausholen und so weiter, würde es dann deiner Ansicht nach bezogen, also jetzt machen wir ein Beispiel auf, ich würde jetzt Diagnose kriegen, Prädiabetes, ich möchte das in den Griff kriegen, würdest du dann mehr Einheiten machen, um immer diese 36, 48 Stunden zu nutzen quasi? Hast du dich damit mal befasst? Gibt es da irgendwas zu? Oder reicht dann so die typische Empfehlung von zweimal die Woche auch schon gut aus, um da einen regulierenden Effekt hinzukriegen? Weißt du dazu was?
Also das
Kommt
ist
mir gerade
auch,
so, habe ich leider noch nie
ja,
recherchiert.
habe ich jetzt tatsächlich im Vorfeld auch nicht recherchiert, inwiefern Frequenz bzw. Dichte an Trainingsreizen pro Woche da einen Einfluss nimmt. Grundsätzlich gilt, mehr Aktivität ist besser. Ja? Auch was den Aufbau von Muskelmasse angeht, weiß man heute, mehr Volumen ist besser. Das heißt auch, es ist nicht, die Beziehung ist nicht linear. Das heißt nicht, wenn ich jetzt statt 3 Sätzen 9 Sätze pro Woche mache, habe ich plötzlich
Sind's nicht neunmal so viel?
dreimal so viel. Nicht den dreifachen
Wir meinen
Muskelwachstum.
das Gleiche, du bist nur besser im Rechnen als ich.
Herrlich. Ja, wir meinen das Gleiche. Genau. Also die Beziehung existiert nicht, aber grundsätzlich gilt, wenn ich jetzt pro Muskelgruppe 2 mal 3 Sätze mach und mach dann vielleicht noch ein drittes Mal dazu, dass das auch einen positiven Effekt auf den Muskelaufbau und damit eben auf die Pufferkapazität für Blutglucose haben wird. Inwiefern sich die jetzt hinsichtlich Ausmaß unterscheiden, kann ich ohne recherchierten Studien leider gar nicht sagen.
Aber ich denke, man kann sicherlich gut eine Empfehlung aussprechen, zu sagen, die Alltagsbewegung hochzufahren, was wir gesagt haben, spazieren, Treppe nehmen, also die typischen Sachen zum Schritte sammeln, plus dann 2-3 Mal die Woche ein vernünftiges Krafttraining, plus idealerweise noch irgendwie kardiovaskuläre Einheiten, entweder am Krafttrainingstag dazu oder einen Extratag, dann hast du wahrscheinlich schon sehr, sehr gute Chancen, sehr, sehr vieles richtig zu machen.
Ja, und nehmen wir mal die WHO-Empfehlung. Das sind übrigens auch wieder die gleichen Empfehlungen für Diabetes wie bei allem anderen. Mindestens 150 Minuten moderate körperliche Aktivität pro Woche plus mindestens 2 muskelkräftigende Trainingseinheiten, also Krafttraining. Die Deutsche Diabetesgesellschaft, die hat es dahingehend noch differenziert, dass die 150 Minuten idealerweise auf mindestens 3 Einheiten aufgeteilt werden sollen. Finde ich gut und sinnvoll. Und jetzt machen wir nochmal diese postprandialen Spaziergänge. Also nach dem Essen 10 Minuten spazieren gehen. Und das 2-mal am Tag, über 7 Tage die Woche. Da sind wir schon bei 140 Minuten körperliche Aktivität nur durch Spazieren nach dem Essen. Ja, dann ist es plötzlich gar nicht mehr so viel, weil man muss nicht 3-mal pro Woche 50 Minuten joggen gehen, um das zu erfüllen. Ja, nach dem Essen 10 Minuten strammes Gehen. Wirkt schon Wunder. Und dann noch
Wollen wir noch?
2 bis 3 Mal pro Woche Krafttraining.
Okay. Also ich glaube, Training können wir einen Haken dran machen. Alle wissen Bescheid, also machen. Ist wie immer ein Wissen, was nichts bringt, wenn es nicht in eurem Körper ankommt. Also macht was draus. Vielleicht nochmal ein, zwei Sätze zum Thema Ernährung und Lifestyle. Also was man ja schon sagen kann, also wir hatten vorhin gesagt, Energieaufnahme in Summe schon mal ganz, ganz wichtig. Dann kann man aber, glaube ich, schon ergänzend sagen, zumindest kann man das so überlesen, mehr Ballaststoffe hilft etwas. Wahrscheinlich auch Verdauungsgeschwindigkeit und solche Sachen. Also wie entstehen Insulinspitzen und so weiter. Dann sollte man unbedingt mal noch ganz kurz dazu sagen, dass Alkohol begünstigt, Rauchen begünstigt. Fällt dir noch was ein?
Stress.
Stress, genau, Stress, das ist auch noch so ein Thema, was alle unterschätzen. Stress, eh der Killer schlechthin. Und Stress auch beim Diabetes großer Faktor, ne?
Ja. Also Worst Case ist, wenn man ohnehin schon übergewichtig ist und einen sehr stressigen Job hat oder generell ein stressiges Leben und dann halt eben noch unausgewogen mit wenig Protein und Ballaststoffen, dafür aber viel Kohlenhydraten, also vor allem Zucker und Alkohol sich ernährt und dazu noch raucht und sich nicht bewegt. Ja, das ist so wirklich der Worst Case. Und das ist so das stereotype Bild von Diabetikern.
Ja, muss man leider sagen, ist ja schon in der Allgemeinheit, in der Bevölkerung viel vertretener Lifestyle, ne? Also das ist jetzt nichts Außergewöhnliches, wenn man in die Gesellschaft schaut.
Nee. Und vielleicht noch ein paar Worte zum Thema Alkohol, weil der Zusammenhang vielleicht auch nicht so ganz einleuchtend ist. Aber hat man sich vielleicht auch noch keine Gedanken drüber gemacht. Aber viele wissen nicht, dass Alkohol einer der wenigen Stoffe ist, die wir zuführen können, die keine Speicherform im Körper besitzen. Das heißt, Alkohol zirkuliert im Blut so lange, bis er abgebaut ist. Ja. Und solange wie Alkohol im Blut in einer bestimmten Konzentration zirkuliert, wird auch sonst nichts zur Energiegewinnung herangezogen.
Also
Das heißt,
Fettverbrennung blockiert und alles, ne?
ja, vor allem die Glukoseverwertung, ja, weil Alkohol auch relativ schnell eben Energie liefert. Deshalb haben sie ja früher dann beim Leistungseinbruch auf der Tour de France auch zwischendrin mal ein Bier gekippt. Das war ganz früher tatsächlich so. Aber ja, Alkohol besitzt kein Speichermedium im Körper. Das heißt, solange sehr viel Alkohol da ist oder solange immer wieder Alkohol nachgekippt wird, wird eben relativ viel von den anderen Sachen verbraucht und dann verbleibt auch wieder einfach viel zu viel Blutglukose oder halt eben Glykogen in den Zellen.
Ja, wichtiger Hinweis nochmal. Wollen wir vielleicht noch ein paar Sätze verlieren, bevor wir zum Ende kommen, wie die typische Therapie auch ist? Weil ich würde schon gerne auch noch ein paar Sätze zum Thema Abnehmspritze und sowas hier mit einfließen lassen.
Gerne.
Also ich meine, für die Insulinresistenz ist so typisch Metformin, oder? So das typische Medikament, was gegeben wird, wo man versucht, diese Insulinresistenz ein bisschen zu regulieren, oder? Das war eigentlich vor Abnehmspritze und Co. so die maßgebliche Therapie, oder? Korrigier mich. Ich meine, wir sind beide keine Ärzte, also bitte nicht falsch verstehen, dass er ersetzt hier auch keine Arztkonsultation, ja, wie du es vorhin auch schon gesagt hast.
Also
aber
ist
ein paar Sätze sollten wir schon auch dazu, glaube ich, loswerden.
Ja, ist eine Variante. Dann kommen jetzt natürlich die ganzen GLP-1-Agonisten,
ja, genau.
Die dann ähnliche Funktion übernehmen. Aber man muss jetzt dann auch vielleicht noch fairerweise dazu sagen, dass jetzt Ärzte oder generell Therapeuten, nennen wir sie mal übergeordnet, jetzt nicht einfach nur irgendeine Spritze aus der Schublade ziehen, sondern Diabetestherapie ist immer multifaktoriell. Ja, die folgt immer einem biopsychosozialen Ansatz. Das heißt, wir haben Education von den Diabetikern, also die kriegen erstmal beigebracht, welche Lebensstilfaktoren bei ihnen einfach schlecht sind und wie sie das anders gestalten können. Mhm. Weil das ist vielleicht ein Faktor am Rande. Geringere Bildungsschichten sind viel häufiger von DMT2 betroffen als höhere Bildungsschichten. Und man vermutet unter anderem auch, weil die vielleicht auch generell ein schlechteres Gesundheitswissen und Ernährungswissen haben. Viele wissen vielleicht ganz grundsätzlich nicht, was sie ihrem Körper damit antun. Ja, das ist eine Mutmaßung jetzt. Ich kenne nur die Statistik, dass halt in anderen Bildungsschichten oder in niedrigeren Bildungsschichten auch Diabetes stärker vertreten ist.
Sicherlich dann auch eine Einkommensgeschichte, ne?
Also Einkommen, genau.
Vernünftig zu ernähren kostet halt auch mehr Geld, ne? Also
kann
ich mit 4 Kindern mitreden, bald 5.
Ja, ich glaub's dir. Ja. Also ja. Bedingt, ja. Es ist zumindest aufwendiger. Man muss sich besser auskennen, um auch mit wenig Geld vernünftig sich ernähren zu können. Man muss sich besser auskennen. Und da setzt halt eben die bekannte Education an, also die indikationsspezifische Bildung der Patienten, dass die mehr darüber lernen, was sie tun sollten und was sie nicht mehr tun sollten. Dann wird auch das soziale Umfeld in der Regel darauf geschult oder zumindest sensibilisiert. Mhm. Und dann der psychische Ansatz, dass vielleicht auch gewisse Essstörungen oder Kompensationsmuster damit reinspielen, dass man vielleicht Stress reduziert, was dann über 2 Hebel wirkt, nämlich dass halt weniger Cortisol dauerhaft im System ist, was das Ganze begünstigt. Und zweitens, was halt eben auch Kompensationsverhalten im Sinne von Überessen auch reduziert. Ja, indem man gar nichts an Bewegung oder Ernährung selbst erstmal macht, sondern wenn der Stress der Schuldige ist, dann versucht man erstmal den Stress zu schuldigen, um den positiven Effekt auf die anderen Parameter dann mitzunehmen. Und dann halt eben den biologischen Ansatz. Das heißt, andere Ernährung, viel mehr Bewegung und unterstützend halt eben Medikation. Also diese Spritzen sind in so einer Diabetestherapie ein Bestandteil. Auch wenn sie mittlerweile ein ziemlich schlagkräftiger Hebel sind. Aber
ja, ich meine, bei allem Hate darauf ist ja schon, muss man schon sagen, dass die GLP-1-Agonisten definitiv ein Gamechanger sein werden. Also
sind sie schon.
Oder sind sie schon? Und vielleicht auch kleine Randnotiz: diese fettreduzierende Wirkung oder appetitzügelnde Wirkung war ja eigentlich ein Zufallsfund. Sind ja eigentlich Diabetes-Medikamente, die entwickelt wurden. Eben für
wissen viele nicht, ja.
Genau, für die Insulinresistenz. Und dabei kam dann eigentlich in den Studien raus, Fakt, die Leute werden irgendwie 15-20% leichter in irgendwie 60 Wochen oder was da der Zeitraum war. Und dann ist man erst drauf gekommen, dass das halt so eine krasse Wirkung hat auf die Fettleber und auf die Fettleiber, also auf den Fettgehalt des Körpers. Und so kam das ja eigentlich erst zustande. Und ich sage bewusst hier Game Changer, also ohne das zu glorifizieren, glaube ich, dass das, also anders ausgedrückt, ich habe in meiner Präsentation immer drin so die großen Meilensteine, die unser Leben verlängert haben. Weißt du, so angefangen mit Penicillin, Impfung und so weiter. Mhm. Und in jüngster Vergangenheit waren es ja eigentlich nochmal so die Intensivmedizin, die sich krass verbessert hat. Also du hast einen Herzinfarkt, können Stents gesetzt werden, all diese Dinge, die wir machen im Akutfall dann, ne, die nochmal eine kleine Steigerung der Lebenserwartung gebracht haben. Und ich glaube wirklich, eins der nächsten großen Dinge, die wir auf so einer Tafel sehen werden, ob es uns gefällt oder nicht, werden die GLP-1-Agonisten sein, weil halt das Thema der Fettleibigkeit, was ja über die Hälfte unserer Gesellschaft betrifft.
Vor allem in Deutschland, ja.
Genau, dadurch deutlich reduziert werden und dann auch Dinge wie Diabetes und Co., worüber wir heute sprechen, auch dadurch reduziert werden. Und nochmal, ich möchte es gar nicht glorifizieren, ich möchte aber an der Stelle auch klar sagen, wenn ihr da draußen Profis seid, und ich glaube, uns hören viele Profis zu im Sinne von Trainer, Therapeuten, Trainerinnen und so weiter, dann befasst euch damit, weil es ist schon für sehr viele Menschen, die betroffen sind, eine gute Möglichkeit. Und ich möchte an der Stelle auch sagen, wenn man eben ein paar Dinge richtig macht, während man diese Medikamente nimmt, dann hat man auch die meisten Nebenwirkungen, die so typisch überall gesagt werden, hier Knochenschwund, Muskelverlust, bis hin zu Erblinden und sowas, das kommt sehr, sehr wenig vor, wenn wir mal drauf schauen und wirklich da sich mal ein bisschen reinliest, wenn man eben Proteinzufuhr, ballaststoffreich und so weiter, wenn man diese Dinge einhält und nicht nur das von dem Junkfood, den man vorgegessen hat, weniger Junkfood isst, dann kann das einfach ein sehr, sehr gutes Medikament sein, um so eine Therapie zu unterstützen. Also ist mir wichtig hier auch,
ja,
so zu sagen. Und auch da an alle Profis, setzt euch mit drauf, würde ich allen empfehlen. Also nicht im Sinne von redet gegen diese Medikamente, weil die Leute werden sie sowieso nutzen, wenn sie sie brauchen oder das für sich für nötig halten. Aber sehr wenige wissen, was sie drumherum, wie immer, in ihrem Lifestyle richtig machen müssen, dass es eben funktionieren kann und wirklich zu mehr Gesundheit führt. Und da solltet ihr alle wieder da draußen die Experten sein. Wir versuchen unseren Teil dazu beizutragen, euch da genug Wissen an die Hand zu geben. Weil aus meiner Sicht, wenn ich jetzt als Trainer noch arbeiten würde, als Therapeut, dann würde ich mich damit draufsetzen und würde Menschen begleiten, die sich dafür entschieden haben, diese Medikamente zu nutzen und das dann möglichst gesund zu machen. Und dafür seid ihr dann wieder, ja, einfach super wichtig und ich finde es halt nicht so sinnvoll, was ich gerade oft draußen mitkriege, dass man so pauschal dagegen ist, weil das ist einfach aus meiner Sicht nicht richtig. Und ich verdiene nichts an diesen Medikamenten, ich nehme die auch selber nicht. Es ist nur meine Meinung dazu, dass da draußen sehr viele Menschen gibt, wo das durchaus eine sehr gute Herangehensweise sein kann. Es ist gut, dass wir das als neues Tool zur Verfügung haben,
bin ich. Genau. Aber es ist eben ein Tool, was in Kombination mit anderen Tools eben am allerbesten wirkt. Genau. Und ich finde es auch ein bisschen, ja, so ein bisschen augenverschließend vor der Realität zu sagen, ja, das ist aber alles blöd. Hey, diese Mittel sind da und sie werden genutzt und sie werden auch nicht mehr weggehen. Also nein, müssen wir.
Funktionieren sie viel zu gut.
Genau, also und sie meine, funktionieren
ja gut. Die Ergebnisse sind ja Wahnsinn, ja. Also auch jetzt, wenn du das GLP-3 anschaust, das Retarotid, was ich nie aussprechen kann, was jetzt wahrscheinlich demnächst in die Zulassung kommt. Ich meine, das ist schon alles sehr vielversprechend und da gibt es auch immer ein paar Gegensachen, die nicht so toll sind. Haben wir hier beim David ja auch im Podcast drüber gesprochen, bei der Regeneration zum Beispiel. Aber wenn ich einfach viele Menschen anschaue, die betroffen sind, sind die Risikofaktoren, mit denen sie rumlaufen, durchs Übergewicht und so weiter, deutlich größer als die Risiken, die das Medikament mit sich bringt. Ne? Also und deshalb gibt es ja durchaus sehr viele Fälle, wo es Sinn macht, damit zu arbeiten. Und deshalb möchte ich euch einfach sensibilisieren, seid da aufgeklärt und gebt die richtigen Antworten zu den Fragen und nicht pauschal irgendwie für oder gegen was sein. Weil das genau. Zeug ist nicht pauschal gut, aber ganz sicher auch nicht pauschal schlecht.
Ja, also genauso schlecht wie es zu verteufeln ist eigentlich auch das Mittel zu glorifizieren.
Hundertprozentig.
Es ist in beiden Fällen einfach so.
Also das auch nochmal klar gesagt, ne, was ich, wenn ihr den gleichen, Scheiß wie vorher macht, und nur einfach, also ich kann mal ein Extrembeispiel aus meinem Umfeld. Ich habe einen guten Freund getroffen, der ist schon ein paar Tage älter.
Gerne.
Total schlank, ja, plötzlich, sah aber wirklich todkrank aus. Und dann sage ich, ich nenne den Namen nicht, Kerle, was treibst, siehst nicht gut aus, was los, ne? War ein früherer Trainer von mir übrigens im Kampfsport. Und dann sagt er, ja, hier, ich nehme Mounjaro so und so lang und voll geil, das Geld, was das kostet, das spare ich ein, weil ich esse nur einen Apfel am Tag. Ah, okay, super. Na, also das ist nicht die richtige, auch wenn ein Apfel per se ganz gesund sein mag, das reicht nährstoffmäßig nicht, Eiweiß, da fehlt einfach alles und dann ist nicht gesund und so sah er leider auch aus und das ist, glaube ich, etwas, was da draußen viel gemacht wird und deshalb an die Profis da draußen nochmal, nehmt die Leute mit an die Hand und erklärt denen, wie es richtig geht, befasst euch damit.
Ganz genau. Alles andere ist dann wieder nur Symptombekämpfung und keine Ursachenbekämpfung. Und grundsätzlich in der Medizin, Symptombekämpfung ist nicht nachhaltig. Es schafft das Problem nicht aus der Welt. Und da muss man sich auch mal die Frage stellen, ja gut, wenn das nur so lange funktioniert, wie man eben dieses Mittel nimmt, was passiert denn dann ab dem Tag, wo ich es nicht mehr nehme?
Bei den meisten guter Rebound.
Ja, aber, und das ist das Fatale, weil sie während der Einnahme nicht mit Krafttraining und proteinreicher Ernährung dagegen gewirkt haben, ihre Muskelmasse zu erhalten oder vielleicht sogar anteilig zu vergrößern, dann haben die hinterher einen Rebound-Effekt, haben aber durch die langfristige Einnahme von diesen Mitteln weniger Muskelmasse als vorher. Das heißt, in vielen Fällen,
Energieverbrauch in Ruhe und so weiter und so fort.
In vielen Fällen, wenn dieser Rebound kommt, dann sind die später wieder genauso schwer, die essen genauso schlecht, bewegen sich genauso wenig, haben aber noch weniger Muskeln als vorher. Und das ist halt wirklich der absolute Worst Case für sämtliche Stoffwechselerkrankungen. Ja, und vielleicht das nochmal als abschließende Sensibilisierung zu diesem ganzen Thema.
Patrick, nutzt diese Tools. Irgendwas, was wir noch vergessen haben? Also ich glaube, wir haben sehr gut, was ist Diabetes? Wir haben sehr gut, wie kannst du deinen Lifestyle anpassen, dass du da nicht betroffen bist? Wie kannst du vernünftig trainieren, dass du nicht betroffen bist? Und wir haben darüber gesprochen, was so die typische Medikation ist, wenn man jetzt klassisch zum Arzt geht damit. Wir haben darüber gesprochen, dass man sich mal untersuchen lassen sollte, wenn man nicht weiß oder lange keinen Blutzuckerwert mehr genommen hat. Ich glaube, soweit so gut. Wir müssen es nicht unnötig in die Länge ziehen.
Hey, ich glaube auch, wir haben uns relativ gut abgedeckt heute.
So, wichtiges Thema. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Beim letzten Video war viel Traffic, viele Kommentare und so, auch wenn das am Ende wahrscheinlich wieder wenig Sinn macht hier, weil nur noch der harte Kern da ist. Also wir freuen uns über jeden Kommentar, das hilft uns. Abonniert den Channel und so weiter. Kostet euch nichts, hilft uns, dass mehr Leute hier vernünftige Inhalte kriegen. Und wir sind raus. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns, sehen uns nächsten Donnerstag. Patrick, danke dir.
Danke auch. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.